Ich habe in meiner Gemeinde, wie gesagt, ganz viele Leute, die nicht aus einem, ich sag mal, christlichen Background stammen. Und deswegen ist es auch in meiner Gemeinde ganz wichtig, immer wieder die Grundlagen von einem biblischen Welt- und Menschenbild so zu erklären. Und das möchte ich gerne einfach auch mal mit euch machen. Ich hoffe sehr, dass ihr in dieser Predigt nichts Neues lernen werdet, sondern dass ihr, dass es euch einfach erinnern wird an das, was euch schon bekannt ist. Aber Erinnerung ist auch gut und nützlich. Und falls ihr etwas Neues lernt, dann umso besser. Dann könnt ihr das auch gerne mitnehmen, dann müsst ihr euch nicht wehren. Und ich würde gerne einfach mal ins erste Kapitel der Bibel heute mit euch gucken und da die Frage stellen, was können wir da eigentlich über Gott lernen? Und was können wir eigentlich über den Menschen lernen? Und was hat das alles eigentlich mit uns heute hier zu tun? Es ist ein Kapitel, in dem extrem viele Themen auftauchen. Es geht um die Schöpfung der Welt. Es ist ein Thema, was auch heute immer wieder kontrovers diskutiert wird. Aber ich will da eigentlich gar nicht drauf eingehen, sondern wirklich mich auf diese wenigen kurzen Punkte konzentrieren. Und ich würde gerne damit anfangen, dass ich euch mal eine Geschichte von meinem Vater erzähle. Mein Vater heißt Martin, der ist tatsächlich ungefähr in deinem Alter, also wieder eine Gemeinsamkeit. Und mein Vater hat mir mal erzählt, dass er als Kind einmal von einem Lehrer fürchterlich zu Unrecht beschuldigt wurde. Ein Freund von ihm hatte Ärger bekommen und wurde ins Lehrerzimmer gerufen. Und Martin, mein Vater, ist einfach hinterhergelaufen, um seinem Freund beizustehen. Aber der Lehrer hat das irgendwie falsch verstanden. Er hatte gedacht, dass Martin sich nur am Kummer seines Mitschülers erfreuen will. Und er hat ihn bei nächster Gelegenheit vor der ganzen Klasse ordentlich ausgeschimpft und gesagt, das macht man nicht, das ist widerlich, dafür wirst du nachsitzen. Und so hat mein Vater dann den Nachmittag mit Strafarbeiten für die Schule verbracht. Er hat sich da Jahrzehnte später immer noch dran erinnert, weil er sich an diesem Tag völlig gedemütigt gefühlt hat. Nicht nur, dass sein Lehrer ihn für einen schlechten Menschen gehalten hat, sondern auch er hat ihn vor der ganzen Klasse zurechtgewiesen. Alle haben über ihn gelacht. Er wurde zu Unrecht beschuldigt und das hat sich so angefühlt, als hätte dieser Lehrer auch seine Würde in Frage gestellt, sein Wert als Person. Vielleicht kennst du das ja auch, wenn jemand dich furchtbar kritisiert oder zu Unrecht beschuldigt und du merkst, da wird deine ganze Person in Frage gestellt. Da geht auf einmal deine Würde als Mensch verloren. Es gibt eigentlich zwei Arten, wie Leute normalerweise auf so etwas reagieren. Einige Leute, die fangen dann direkt an zu streiten. Sie explodieren und versuchen, sich unter allen Umständen zu rechtfertigen. Andere Leute machen es mehr wie mein Vater, sagen gar nichts, ziehen sich verbittert zurück und akzeptieren das, aber sind innerlich zutiefst verletzt. Gibt es da eigentlich noch eine dritte Reaktion? Wie ist das bei uns, wenn wir Christen sind? Wie sollten wir eigentlich auf solche Situationen reagieren, wo wir als Person in Frage gestellt werden? Wenn du jetzt diese Frage mal im Hinterkopf behältst, dann wirst du feststellen, das hat ganz viel mit dem ersten Kapitel der Bibel zu tun. Aber zuerst mal möchte ich gerne auf ein anderes Thema in diesem Kapitel eingehen. Und zwar möchte ich gerne einfach mal den ersten Satz der Bibel mit euch lesen. Ich weiß gar nicht, ob euch das so bewusst ist, aber die Bibel beginnt mit einem richtigen Knaller. 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da liegt so ein Sprengstoff drin in diesem Satz. Das ist unglaublich. Das ist die Grundlage der Selbstoffenbarung Gottes in der Schrift. Das ist die Grundlage von dem, was wir über Gott wissen können. Und das ist ein wirklich radikales Statement. Heute glauben ja viele Leute gar nicht mehr an Gottes Existenz. Aber der erste Satz der Bibel zeigt schon, dass Gott auch gar nicht versucht, irgendwie seine Existenz zu beweisen oder irgendwelche Argumente zu bringen, sondern er setzt sie einfach voraus. Er setzt seine Existenz einfach voraus und geht dann damit weiter. Das ist schon eine gewisse Provokation, würde ich mal behaupten. Aha, da haben wir es, okay. Aber auch damals, vor 3,5 Jahrtausenden, als Mose diesen Satz niedergeschrieben hat, auch damals war er schon eine große Provokation. In den Religionen damals gab es immer ganz viele Götter. So wie auch im Hinduismus zum Beispiel heute noch. Bei Wikipedia habe ich mal reingeguckt, da sind über 250 altägyptische Gottheiten aufgeführt. Altes Ägypten, das war die Kultur, in der Mose selbst aufgewachsen war. Und all diese Götter vom alten Ägypten, die hatten alle verschiedene Aufgaben und Kompetenzen. Die haben zusammengearbeitet oder manchmal auch gegeneinander gearbeitet, waren unterschiedlich mächtig und mussten immer besänftigt werden, um ihr Wohlwollen zu gewinnen. Jeder Gott war für einen Teil der Schöpfung zuständig. Also ein Gott erschafft die Hunde, ein Gott erschafft die Ziegen, ein Gott erschafft die Bäume und so weiter. Und oft waren diese Götter auch repräsentiert in Himmelskörpern oder in Tieren oder Pflanzen oder in Menschengestalt. Zum Beispiel im alten Ägypten war es so, Krokodile galten als heilige Tiere, weil der Gott Sobek sich als Krokodil auftrat. Oder Falken galten als heilige Tiere, weil der Gott Horus sich in Falkengestalt zeigte. Oder die Sonne galt als heilig, weil der Gott Re sich in der Sonne repräsentierte. Genau aus dem gleichen Grund sind heute in Indien auch noch Kühe heilig. Und diese Götter, die wurden in Tempeln verehrt. Im alten Ägypten gab es tausende von Tempeln und dort standen immer die Statuen von einem Gott. Priester haben vor diesen Statuen Opfer dargebracht und Rituale gemacht. Und die Logik dahinter war, wo diese Statue steht, da ist der Gott repräsentiert. Und ähnlich war es bei allen anderen Völkern in der antiken Welt auch. Und dann kommt Mose hier und schreibt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Stell dir mal vor, jemand zur Zeit von Mose sitzt da in seinem Zelt und liest in der Bibel und liest dann als erstes diesen Satz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde? Ja, Moment mal, welcher Gott denn? Wie ist denn sein Name? Wo steht sein Tempel? Wie sieht er aus? Nur ein einziger Gott hat das alles geschaffen? Die gesamte Realität, das Sichtbare und das Unsichtbare, das ganze Universum, ist ja unvorstellbar. Mose behauptet hier, dass es einen einzigen Gott gibt, der der Schöpfer von allem ist. Da muss er ja auch Macht über alles haben. Ein einziger, allmächtiger Schöpfer, der der Beherrscher von allem ist. Nicht eine Sippe aus mehr oder minder mächtigen Göttern, die verschiedene Kompetenzen haben. Und dieser Gott erschafft nur durch sein Reden, nur durch sein Wort. Das ist ganz anders als alle Mythen von allen anderen Kulturen ringsherum. Dieser Gott hat eine unvorstellbare Macht, an die niemand anders herankommt. Und wenn man dann noch weiterliest, die verschiedenen Schöpfungstage, die hier in diesem Kapitel beschrieben werden, dann sieht man, da wird genau beschrieben, was Gott alles erschafft. Pflanzen und Bäume und Sonne, Mond und Sterne, die Tiere auf der Erde, die Fische, die Vögel, schließlich den Menschen. Ja, aber Moment mal. sind das alles nicht selbst Götter? In allen Kulturen außenrum wurden die Himmelskörper kultisch verehrt. Es wurden Tempel für Sonne und Mond gebaut. Und man hat ihnen Tieropfer dargebracht. Oder es wurden Kultbäume gepflanzt, heilige Wälder angelegt. Oder es wurden Statuen von Göttern aufgestellt, die in Tiergestalt oder in Menschengestalt aufgetreten sind. Die Ägypter haben die Sonne Re genannt und ihr jeden Morgen Tiere geopfert, damit sie aufgeht. Die Babylonier haben riesige goldene Tempel für ihren Sonnengott Shamash aufgestellt. Die Hethiter haben die Sonne unter dem Namen Tiwaz verehrt und den Mond unter dem Namen Arma. Das war ganz normal, das war ganz üblich. Aber jetzt guckt euch mal hier, wenn ihr eine Bibel dabei habt, in 1. Mose 1, die Verse 14 bis 18 an, wo geschildert wird, wie Sonne und Mond erschaffen werden. Wie werden sie da beschrieben? Sonne und Mond werden hier beschrieben einfach nur als leblose Lampen, deren einziger Zweck darin besteht, den Bewohnern der Erde zu nützen. Damit wir Zeit und Raum erkennen können, gibt es diese Himmelskörper. Sie haben kein eigenes Leben. Und ihre Schönheit, ihre Majestät, ihre lebensspendende Kraft, die kommt nicht von ihnen selbst. Gott hat sie zu seiner Ehre erschaffen. Ihre Pracht soll dazu beitragen, zu zeigen, wie groß und herrlich er ist. Und genau das Gleiche ist es auch bei allen anderen Schöpfungstagen. Die Bibel ist ganz, ganz anders als alles, was alle Menschen damals geglaubt haben. Ein einziger Gott erschafft alles. Und das bedeutet auch, dieser Gott ist allmächtig. Dieser Gott hat Anspruch auf alles. Ihm gehört alles. Und ihm gebührt alle Ehre für alles. Er allein hat Anspruch auf Anbetung. Das ist das, was später der Prophet Jeremia geschrieben hat, in Jeremia Kapitel 10, wo er sagt, die Götter, die den Himmel und die Erde nicht erschaffen haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Solche Götter, das sind nur Lügen. Das sind Götzen. Ihnen gebührt keine Verehrung. Das ist der Fehler aller Religionen. Sie haben einen Teil der Schöpfung genommen und ihn verehrt, statt den Schöpfer. Das ist eigentlich das, was auch der Prophet Jesaja später genauso schreibt. Ihr seht hier auf der Leinwand Jesaja 44, in Vers 8, da fragt Gott, gibt es eigentlich einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels, ich kenne keinen. Die Götzenmacher sind allesamt nichtig. Woran ihr Herz hängt, das ist nichts nütze. Wenn die Bibel schon auf der ersten Seite so einen anderen Ton anschlägt, dann ist natürlich die Frage, okay, was hat das denn alles mit uns zu tun? Also ich glaube, wahrscheinlich würden sich die wenigsten von euch hier vor Statuen niederwerfen oder irgendwelche Götzen anbeten. Auch heute noch glaube ich, dass es viele, viele falsche Götter in unserer Gesellschaft gibt und oft genug auch Götzen in unseren eigenen Herzen. Jesaja beschreibt ja die Götzen als das, woran ihr Herz hängt. Und das ist eigentlich eine sehr gute Beschreibung. Dein Gott, das ist das, was du verehrst. Das ist das, was dir Sicherheit im Leben gibt. Wovon du dir Bedeutung und Wert versprichst. Wovon du dir die Befriedigung deiner Sehnsüchte und Wünsche versprichst. Und ganz ehrlich, da machen wir immer noch den gleichen Fehler wie die Leute vor 3,5 Jahrtausenden. Vieles, was wir vergöttern, das ist nicht Gott, sondern nur ein Teil seiner Schöpfung. Wenn wir irgendetwas verehren, statt Gott, den Schöpfer allein, uns von irgendetwas anderem Bedeutung oder Erfüllung oder Sicherheit versprechen, dann nehmen wir damit Gott die Ehre weg, die ihm zusteht. Er hat das geschaffen, was wir verehren. Deswegen sollten wir auch ihn dafür verehren. Wir sollten von ihm unsere Hilfe und unsere Sicherheit erwarten. Ja, Gott hat ja jedes Gramm Metall erschaffen, aus dem unsere Münzen sind. Also, wovon versprichst du dir Sicherheit? Von deinem vollen Bankkonto oder von Gott? Und Gott hat jedem Musiker die Stimme und die Kreativität verliehen, die er hat. Also, verehrst du dann einen Rockstar oder verehrst du nicht lieber Gott? Worauf vertraust du wirklich? Was gibt dir Sicherheit? Was gibt dir Bedeutung und Wert? Deine eigenen Fähigkeiten? Naja, auch die hat Gott erschaffen. Oder deine Arbeit? Oder deine Familie? Deine Beziehung? Oder deine Gesundheit? Das sind alles Sachen, die Gott dir gegeben hat. Woran wir so oft unser Herz hängen, das ist Teil der Schöpfung statt der Schöpfer. Und deswegen lass nicht zu, dass das zu einem Götzen wird, an dem du mehr hängst als an Gott selbst. Das ist das Erste, was ich dir heute mitgeben wollte. 1. Mose 1 zeigt uns, dass es nur einen einzigen Gott gibt und dass dieser Gott, der allmächtige Schöpfer der ganzen Welt ist, der alles in der Hand hält. Und deswegen sollten wir auch diesen Gott allein anbeten. Alles, was wir sonst vergöttern könnten, das ist es nicht wert. Aber dann geht dieses Kapitel auch noch auf eine ganz andere spannende Frage ein, nämlich die Frage nach dem Menschen. Was ist denn mit uns? Da möchte ich auch gerne mal lesen aus dem ersten Kapitel der Bibel, 1. Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 26 und 27, wo der Mensch erschaffen wird. Da sagt Gott: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleicht. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über das Vieh. Und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Hier wird der Mensch beschrieben als das Ebenbild Gottes. Im hebräischen Original, da steht hier, das Wort Zelem, das bedeutet so viel wie eine Abbildung, eine Statue, vor allem eine Götterstatue. Eine Statue, das war in allen Religionen immer der Ort, wo eine Gottheit sich repräsentiert. Also wenn man vor eine Statue eines Gottes tritt, dann tritt man in Kontakt mit diesem Gott. Und wenn man einer Statue opfert, dann heißt das, den Gott anzubeten. Solche Götterstatuen, die gab es in allen Kulturen ringsherum. Das hier war eine typische Götterstatue aus Assyrien. Oder das hier war etwas später in der Zeit eine griechische Götterstatue. Das hier war, wie es im alten Ägypten dargestellt wurde. Das hier ist, wie es auch heute noch in südostasiatischen Ländern viel dargestellt wird. Und das gibt es in allen Religionen der Welt, teilweise auch bis heute halt. Ein Bildnis steht da, damit dort die Gottheit gedacht werden kann. Die Römer hatten ihre Hausgötter in jeder Wohnung, die Maya und Azteken hatten ihre Geisterdarstellungen. Und auch heute noch gibt es unzählige moderne Darstellungen von Tausenden von Hindu-Gottheiten oder ich habe lange Zeit in Thailand gelebt und da in Thailand, da gibt es vor jedem einzelnen Haus spezielle Geisterhäuser, damit die Geister dort wohnen können. Dieses Prinzip ist überall auf der Welt dasselbe. Wo sich eine Abbildung befindet, da befindet sich dieses höhere Wesen. Also die Präsenz einer Gottheit repräsentiert sich in dem von Menschen geschaffenen Kunstwerk. Und auch da wiederum ist die Bibel auf einmal radikal anders. Hier heißt es nicht, dass ein Mensch eine Statue erschafft, damit der Gott sich dort zeigt, sondern hier heißt es, Gott erschafft den Menschen als seine Statue, als sein Bild. Nicht der Mensch bildet sich einen Gott nach seinem Ebenbild, sondern Gott bildet den Menschen als sein Ebenbild. Die Menschheit, das ist die Abbildung, die Statue, in der Gott sich zeigen will. Jeder Mensch ist erschaffen als ein Repräsentant von Gott in dieser Welt. Wir sind quasi in der Welt so wie kleine Götter, sage ich mal. Das ist das, was dieser Herrschaftsauftrag auch sagt, was wir Menschen tun sollen, über die Erde zu herrschen. Wir sollen an Gottes Stelle als Gottes Repräsentanten diese Erde beherrschen, so wie ein König vielleicht einen Statthalter einsetzt. Wir Menschen sind dazu gemacht, dass Gott sein Wesen durch uns zeigt. Und manchmal kann man das vielleicht auch merken. Manchmal, wenn ich eine Mutter mit einem Kind ansehe, dann kann ich merken, dass da ein kleiner Teil von Gottes Liebe zu sehen ist. Oder bei manchen Menschen kann man einen Teil von Gottes Weisheit erkennen. Oder von Gottes Kreativität. Von Gottes Schönheit. Oder von seinem Sinn für Gerechtigkeit. Das gibt dem Menschen eine Würde und einen Wert wie nichts anderes. Es gibt keine Religion auf der Welt, die so etwas wie eine umfassende Menschenwürde kennt, aber die Bibel begründet sie gleich auf der ersten Seite. Jeder Mensch ist erschaffen als Gottes Abbild. Und deswegen sollten wir auch Respekt vor jedem Menschen haben. Auch du bist so eine Statue Gottes sozusagen in der Welt. Bei deiner Schöpfung hat Gott sich das so vorgestellt, wenn jemand dich ansieht, dann soll er das Wesen Gottes erkennen können. Naja, leider auf der zweiten Seite der Bibel, in 1. Mose 3, kommt dann der Sündenfall. Und seitdem ist Gottes Ebenbild im Menschen völlig verdunkelt und verzerrt. Nicht mehr häufig wahrnehmbar, kaum mehr zu erkennen. Gottes Anspruch war, dass wir leben als seine Repräsentanten in der Welt. Und das kann kein Mensch mehr nach dem Sündenfall. Wir sind kein perfektes Abbild Gottes, so wie er sich das vorgestellt hatte. Die Menschheit hat den Willen Gottes verlassen und ist in Schuld und in Schande gefallen. Worin liegt die Lösung? Naja, die Lösung liegt genau darin, was Bernhard eben gesagt hat. Wir haben einen Schöpfer, der auch die Suppe für uns auslöffelt. Genau an diesem Punkt kommt Jesus Christus ins Spiel. Denn er ist wirklich ein wahres, ein unverfälschtes Ebenbild Gottes. Jesus hat als Mensch genau so gelebt, wie Gott sich den Menschen von Anfang an vorgestellt hatte. Im Kolosserbrief, in Kapitel 1, Vers 15, da steht über Jesus Christus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Ebenbild. Er ist diese Statue, vor der Gott sich zeigt. Christus ist wirklich das perfekte Ebenbild Gottes. Er kam von Gott auf diese Welt und lebte an unserer Stelle das perfekte Leben, dass niemand von uns leben kann. Jesu Tod am Kreuz hat uns freigemacht von unserer Schuld, von unserer Schande, weil er alles auf sich selbst genommen hat. Und seine Auferstehung hat auch uns ein neues Leben ermöglicht. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie das als eine ganz neue Schöpfung bezeichnet. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Vers im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dann dieser neuen Schöpfung, da bekommen wir Anteil, wenn wir an Jesus Christus glauben. Dann gibt Gott uns seinen Geist, den Heiligen Geist, damit wir so leben können, wie es der neuen Schöpfung entspricht. Christus ist wirklich das perfekte Ebenbild Gottes. Und wir als Christen können in der Kraft des Heiligen Geistes Repräsentanten Christi sein, in dieser Welt. Wir sind Ebenbilder Christi. Wir sind hier in der Welt, haben wir die Aufgabe, so als kleine Christusse rumzulaufen. Und in dieser neuen Schöpfung ist dann wirklich auch Gottes Ebenbild in uns wiederhergestellt. Wir können jetzt so leben, wie es Gott gefällt. Wir können Christus immer ähnlicher werden. Das ist das, was ebenfalls im Kolosserbrief steht, in Kapitel 3, wo Paulus schreibt, ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der zur Erkenntnis erneuert wird, jetzt kommt's, nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Damit wir immer mehr dem Ebenbild Gottes sozusagen gleichen können. Wenn dich das Thema interessiert, dann lies auch gerne nochmal im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, da wird das auch nochmal alles ausführlicher dargestellt. Aber jetzt nochmal die Frage an dich. Lebst du eigentlich als Abbild Gottes in dieser Welt? Das ist dir durch Jesus Christus tatsächlich nämlich möglich. Der Heilige Geist möchte ja Gottes Ebenbild in dir mehr und mehr wiederherstellen und zum Vorschein bringen. Aber lebst du auch als Ebenbild von Christus in dieser Welt? Gehst du als sein Repräsentant durch diese Welt? Wenn die Leute um dich herum dich sehen, dann sollen sie ein Stück vom Wesen Jesu in dir erkennen können. Und das gilt auch für deine Kollegin, die dir das Leben zur Hölle macht. Das gilt auch für deinen Nachbarn, der ständig laute Partys feiert. Es gilt auch für den Autofahrer, der dich ausgebremst hat. Es gilt auch für die Leute im Bus, die einfach starr auf ihr Handy gucken und nichts mit dir zu tun haben wollen. Das gilt auch für den Obdachlosen, der dich auf der Straße anbettelt. Wenn diese Leute dich ansehen, dann sollen sie Jesus erkennen können. Denn du repräsentierst ihn in dieser Welt als sein Ebenbild. Und wenn du als Repräsentant Gottes in deiner Familie unterwegs bist und in deiner Nachbarschaft und an deinem Arbeitsplatz, dann kannst du auch einen Unterschied machen. Und du wirst dann auch anfangen, die Menschen um dich herum mit anderen Augen zu sehen, nämlich mit Gottes Augen, sie zu lieben, weil du weißt, dass Jesus sie liebt. Er hat sie so sehr geliebt, dass er bereit war, für sie am Kreuz zu sterben. Vielleicht erinnerst du dich an das, was ich am Anfang von meinem Vater erzählt habe. Was ist denn die richtige Reaktion, wenn jemand deinen Wert, deine Würde als Mensch in Frage stellt? Richtige Reaktion ist nicht, zurückzuschlagen oder andere zu beschuldigen oder sich herauszureden. Die richtige Reaktion ist aber auch nicht, sich einfach verbittert zurückzuziehen und Groll im Herzen zu behalten. Sondern die richtige Reaktion ist, dass du erkennst, dass dein Wert gar nicht davon abhängt, was andere von dir denken oder über dich sagen. Über Jesus Christus selbst hat man die schlimmsten Dinge behauptet. Er wurde immer wieder zu Unrecht beschuldigt. Aber er ist trotzdem hoch erhobenen Hauptes weitergegangen. Und zwar, weil er wusste, dass seine Würde nicht von den Meinungen anderer Menschen abhängt. Deine Würde hängt nicht einmal, und das ist jetzt schwierig, hängt nicht einmal davon ab, was du selber über dich denkst. Mir passiert es häufiger, dass ich denke, ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich bin nichts. Und wenn du das nächste Mal so etwas denkst, dann kannst du mal zu dir selber sagen, weißt du was, du hast Unrecht. Du bist nicht nichts wert, denn Gott hat dich als sein Ebenbild erschaffen, als seine Statue, als seinen Repräsentanten der Welt. Und Christus hat dich so sehr geliebt, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, damit du immer mehr zu seinem Ebenbild werden kannst, zu seiner Statue. Egal, was du über dich selbst denkst, egal, was andere über dich denken, das gibt dir einen Wert und eine Würde, die unendlich groß sind. Das ist im Prinzip das, was ich mir jetzt so rausgepickt habe von dem, was man aus dem ersten Kapitel der Bibel über Gott und über den Menschen lernen kann. Das lässt sich ziemlich gut beobachten hier, dass es nur einen wahren Gott gibt, dass Gott der Schöpfer ist. Das heißt, wir sollten auch nichts anderes anbeten als ihn allein. Und dass wir als Gottes Ebenbilder erschaffen wurden, die ihn in dieser Welt repräsentieren sollen, das gibt jedem Menschen einen hohen Wert, eine unendliche Würde und begründet auch unseren Respekt vor jedem Menschen. Und wir haben auch gesehen, Jesus Christus ist der, wenn die Geschichte dann weitergeht, nach Sündenfall und so weiter, Jesus Christus ist der, der Gottes Ebenbild in uns dann aber auch wieder aufstrahlen lassen kann. Wir können durch ihn leben, als Repräsentanten Christi in dieser Welt, durch den Heiligen Geist, den er uns gibt. Ich würde euch gerne zum Schluss der Predigt noch eine Frage stellen, nämlich, wenn du das jetzt alles gehört hast, was wirst du jetzt eigentlich diese Woche anders machen als vorher? Das ist die Hausaufgabe für jeden von euch. Sorry, ich bin hier quasi Vertretungslehrer und gebe schon Hausaufgaben. Es tut mir leid. Aber wie wirst du jetzt durch diese Welt gehen? Wie werden deine Freunde, deine Nachbarn, deine Familie in dieser Woche Gottes Ebenbild in dir erkennen können? Ich wünsche uns allen Gottes Segen dabei, wenn wir jeden Tag neu immer wieder über diese Frage nachdenken. Amen.